Bremen 2 Gesprächszeit.
Auf der Bühne sieht man ihn höchstens ausnahmsweise, etwa wenn vor einer Premiere ein Spielerwechsel angekündigt werden muss. Hinter den Kulissen ist er die mächtigste Person im Haus. Seit 2012 leitet er das Theater Bremen. Er hat den Betrieb finanziell konsolidiert, künstlerisch neu justiert, dabei auf Innovation gesetzt, statt auf Konvention, die verschiedenen Sparten durchlässiger gemacht, mit Formaten experimentiert. Ich begrüße ganz herzlich den Intendanten des Theater Bremen, Michael Bürgerding.
Vielen Dank.
Normalerweise hätten Sie in diesen Tagen jetzt gerade den Spielplan für die neue Saison vorgestellt. Aktuell ist allerdings weniger die Frage, was gespielt wird, sondern wann überhaupt wieder gespielt wird. Das Theater Bremen pausiert Corona-bedingt seit dem 11. März. Ja, wie geht's dem Intendanten ohne Theater?
Ja, nicht besonders gut. Das ist nicht das, weswegen man Theater macht, was wir gerade machen. Wobei es für uns selber gibt es jetzt gerade ganz viel zu tun, weil wir alles nochmal durcheinander gewirbelt haben, die Spielpläne. Und wir tun so, als wenn wir im September wieder anfangen. Mhm. Und so organisieren wir jetzt gerade Probenzeiträume, Werkstättenzeiten etc.
Theater spielt ja seit fast 40 Jahren eine Hauptrolle in Ihrem Leben. Haben Sie denn jemals so ein vergleichbares Drama erlebt wie Corona?
Nein. Ich glaube, es hat ja niemand von uns so etwas Vergleichbares erlebt, außer die sehr, sehr alten Menschen, die den Krieg erlebt haben. Aber seit 45 glaube ich nicht, dass es eine ähnliche Situation gegeben hat.
Haben Sie sich schon so etwas wie eine Corona-Routine zugelegt?
Nee, leider nicht. Wir haben ja sehr schnell, mussten wir einfach von einem Tag auf den anderen im Prinzip das Haus zumachen oder den Vorstellungsbetrieb. Dann haben wir noch 3-4 Tage lang probiert. Dann haben wir auch den Probenbetrieb eingestellt. Und da gab es dann so einen Moment, wo man dachte, ja, was macht man jetzt eigentlich? Und worauf warten wir? Und man hängt dann sehr viel vorm Fernseher, hört Nachrichten, versucht sich mit Kollegen auszutauschen. Wie machen dies die anderen? Also so diese Unruhe habe ich tatsächlich in den 6 Wochen nicht ablegen können.
In dieser Stunde wollen wir über Theater in Corona-Zeiten sprechen. Wir wollen aber auch über Perspektiven einer neuen Normalität reden. Wir wollen zurückblicken auf die abrupt beendete Spielzeit, vorausschauen auf die neue. Wir freuen uns natürlich auch, den Intendanten ein bisschen persönlich kennenzulernen. Noch einmal herzlich willkommen, Michael Bürgerding. Mein Name ist Christine Gorni. Guten Abend. Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 ist Michael Bürgerding. Theaterintendant derzeit ohne Theaterbetrieb. Viele Theater probieren digitale Angebote und Konzepte aus, um das Publikum irgendwie weiter künstlerisch zu erreichen. Wie oder was läuft oder lief bei Ihnen?
Was wir machen, wir versuchen den Kontakt mit unserem Publikum aufrechtzuerhalten auf unserer Homepage. Also es gibt so jeden Tag einen kleinen Videogruß von Mitgliedern aus den Ensembles, musikalische Nummern. Wir schreiben Texte, fragen die Regisseure, die eigentlich hier wären, die jetzt in Prag sind oder in Antwerpen sind oder einfach in Hamburg sind, was machen sie jetzt da? Und ich schreibe den Abonnenten Briefe, was alles nicht gekommen ist und was noch kommen wird, was vielleicht kommen wird. Ich bin nicht der Freund des Streamings. Also viele Häuser senden ja ganze Theateraufführungen, wie ich finde, in der Qualität, die lange nicht mehr teilen kann mit professionellen Fernsehproduktionen oder Fernsehaufzeichnungen von Theatern. Und man merkt ja auch an den Klickzahlen, dass die Menschen schnell mal reinschauen und dann auch schnell wieder rausgehen.
Man könnte ja auch fragen, ist gestreamtes Theater überhaupt Theater? Weil Theater lebt ja eigentlich von diesem unmittelbaren Kontakt.
Ja, wir sind ein Versammlungsort. Also das gibt so eine schöne Einverleibung oder so. Man ist zusammen, also man atmet zusammen, man sieht zusammen. Und das ist das Essentielle am Theater. Und das andere können andere besser. Und wir brauchen den Raum und wir brauchen das Publikum.
Sie haben eben schon die Homepage des Theater Bremen erwähnt. Ja, da wirkt alles noch recht munter. Das Ensemble winkt einem fröhlich zu, gibt kleine Home-Stories über Yoga mit Kindern oder Langeweile oder Nicht-Langeweile bei Riesenpuzzle. Wie erleben Sie denn dahinter die Stimmungslage im Ensemble?
Ja, sehr gedrückt eigentlich. Also es ist ein merkwürdiger Widerspruch, den ja viele Menschen, die jetzt gerade nicht arbeiten können, haben, dass das Wetter ist wunderbar. Man hat Zeit, man kann Sport machen. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die morgens mir, wenn ich ins Theater fahre, mir als Joggerin entgegenkommen.
Und dann den Mindestabstand halten.
Ja, man fährt ein bisschen zickzack mit dem Fahrrad. Man ist jeden Abend zu Hause. Das ist für mich als Theatermensch eine vollkommen neue Erfahrung, jetzt 6 Wochen jeden Abend zu Hause zu sein. Das passiert ja sonst 2-mal die Woche für mich. Und man ist erstaunt, wie gut das alles geht. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause sind, erleben das genauso. Nicht? Also sie haben keine Aufgabe im Augenblick. Bei uns kommt, glaube ich, sehr erschwerend dazu, dass so ein Ausstieg wie man aus diesem Szenario wieder rauskommt, gerade sehr schwer vorstellbar ist.
Weil es keinen Zeitrahmen gibt. 3/4, glaube ich, ihrer Beschäftigten befinden sich auch in Kurzarbeit. Freie Künstlerinnen und Künstler werden noch weiter bezahlt?
Nee, also die Sänger, Sängerinnen, die Schauspieler sind alle in Kurzarbeit. Die Tänzer haben wir davon jetzt ausgenommen, weil die so ein Projekt machen mit einer Choreografin, die in Barcelona in Quarantäne steckt, aber per Videobotschaften Aufgaben macht. Und die arbeiten jetzt an Soli. Also die arbeiten richtig bei uns im Ballettraum oder in ihrem Tanzraum. Und die sind aus der Kurzarbeit draußen, genauso wie die einzelnen Abteilungen. Also jetzt sind ja unsere ganzen Kostümabteilungen, die arbeiten fleißig an Masken. Die Tischler kommen zurück, die basteln Plexiglasscheiben, Trennscheiben für die städtischen Bibliotheken. Was ganz wirklich gut an dieser Kurzarbeiterregelung ist, man kann auch für Stunden und für Tage Kollegen reinholen. Also wir pflegen ja weiter unsere Homepage, die Marketingabteilung arbeitet stundenweise, Presse arbeitet stundenweise. Und wir werden jetzt also nochmal das Tonstudio professionalisieren für Einlesungen, für unsere Homepage und vermutlich auch perspektivisch ein kleines Fernsehstudio einrichten.
Sie sprachen aber eingangs auch von gedrückter Stimmung. Bekommen Sie auch viel von Existenzsorgen mit?
Nee, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja durch dieses Kurzarbeitergeld, was wir ja auch aufstocken, ganz gut abgesichert.
Aber viele arbeiten ja nebenbei auch in freien Projekten, weil die Gage ja nicht unbedingt so üppig ist.
Die Gagen sind sehr, sehr niedrig bei uns, das stimmt. Und also unterschätzt man immer so Stadttheater, aber sie sind, also davon kann man leben. Also niemand muss bei uns, der bei uns Schauspieler, Tänzer ist, muss einen zweiten Job machen. Wir haben halt immer wieder und viele freie Künstler bei uns am Haus, die als Musiker, die Bands, die in der Dreigroschenoper spielt oder bei Lazarus. Wir haben in fast jeder Produktion ein, zwei Gastschauspieler dabei. Das sind alles Freelancer. Und denen brechen tatsächlich die ganzen Abendvorstellungen weg. Und wir haben aber gesagt, für uns sind es wichtige Partner, mit denen wir weiter zusammenarbeiten wollen. Und wir übernehmen die Abendhonorare bis zum Sommer. Also alle verabredeten Vorstellungen übernehmen wir jetzt vom Theater aus.
Sie haben eben schon angesprochen, es ist eine richtige Schutzmaskenproduktion angelaufen, in großem Stil, 10.000 pro Monat. Ja. Wie kam es denn dazu?
Angesichts der Not in der Stadt oder Bedarf an Masken in Pflege- und Alteneinrichtungen sind wir einfach angesprochen worden, ob wir uns das vorstellen können und haben das relativ schnell organisieren können. Haben auch sehr, sehr viele Spenden bekommen von Bremer und Bremerinnen. Also wir hatten einen Spendenaufruf, weil uns die Stoffe ausgegangen sind. Und dann sind uns die Gummibänder ausgegangen, das war ein Riesenthema. Und dann ist uns das Draht für den Nasenbügel ausgegangen. Da haben sie jetzt unsere Basteln-Techniker von uns freiwillig, die ins Haus kommen und entsorgen Elektrokabel. Und die werden einzeln entbunden und dann zu Nasenbügel gemacht.
Ganz andere Themenschwerpunkte. Sie haben ja in den vergangenen Jahren als Intendant bewiesen, dass sich auch mit schmalem Budget durchaus haushalten lässt. Sie haben Schulden abgebaut, die Sie gar nicht gemacht hatten, sondern von Ihrem Vorgänger übernommen. Sie konnten auch Besucherzahlen langfristig steigern. Ja, und nun kommt das Coronavirus und beschert riesige Einnahmenverluste. Wie lange hält Ihr Theater das denn aus?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, wie viele Mitarbeiter in der Kurzarbeit sind und wie lange sie in der Kurzarbeit sind. Das ist im Augenblick schwer einzuschätzen. Aber es ist so, dass durch diese Übernahme des Kurzarbeitergeldes wir die Einnahmeverluste ausgleichen können, bis zum Sommer auf jeden Fall, dass wir damit, glaube ich, hinkommen werden. Und wir sind subventioniert und die Einnahmen decken ja nur zu 10-15% unserer Kosten.
Wie reagieren denn die Zuschauerinnen und Zuschauer? Verlangen die jetzt ihre Karten zurück? Die gelten ja auch gleich für die neue Spielzeit. Wie ist so das generelle Verhalten?
Bis jetzt war es sehr, sehr ruhig, weil wir haben ja allen signalisiert, sie können bis zum Ende der Spielzeit ihre Karten umtauschen. Und ich glaube, da reagieren viele so, wie ich auch reagiert hätte. Ich hätte gesagt, okay, ich habe eine Karte für die Dreigroschenoper. Mal schauen, wann die wieder kommt und dann tausche ich sie um. Nun kommt jetzt erstmal bis zum Sommer keine Dreigroschenoper mehr. Deswegen gehe ich davon aus, dass so in den nächsten Wochen viele ihre Karten zurückgeben werden, sich ihr Geld geben lassen. Es gibt Menschen, die sagen, wir lassen das Geld dem Theater. Wir sind ja eine gemeinnützige Organisation. Man bekommt dafür auch Spendenquittungen, wenn man die Karten nicht in Anspruch nimmt. Das ist dann so ein kleiner Vorgang, den man machen muss. Im Augenblick stehen da noch sehr viele bezahlte Karten tatsächlich in unserem Verkaufssystem.
Was könnte das Publikum dazu beitragen, damit das Theater über die Runden kommt?
Ich würde mir wünschen, dass Sie einfach die Vorstellung, die Sie verpasst haben, in der nächsten Spielzeit auch nochmal nachholen, plus das normale Programm. Also Das wäre der, ich glaube, das wäre die größte Hilfe.
Wie sieht es mit den Abos aus? Ich habe gehört, dass die Abonnentinnen und Abonnenten Post bekommen haben, wo sie aufgerufen werden, an die Beschäftigten des Theater Bremen zu schreiben, per Karte, Brief, Mail. Was steckt hinter dieser Aktion?
Ja, das ist eine Idee gewesen aus dem Haus von zwei Dramaturginnen. Viele Abonnentinnen und Abonnenten sind älter und sind eben nicht erreichbar über Mail und die Homepage. Und dann gab es so die Erinnerung, es gab da früher Brieffreundschaften und ob man nicht einfach jetzt Brieffreundschaften mal anbietet. Und jetzt haben sich 70 Mitarbeiter bereit erklärt, wenn sie Post bekommen würden, antworten sie, schreiben Briefe per Hand, getippt, wie auch immer. Und wir versenden die vom Theater aus zurück.
Und gleich wollen wir auf die neue Spielzeit gucken, insofern sich das überhaupt schon machen lässt.
Ja.
Auch am Theater Bremen wurde diese Spielzeit abrupt und frühzeitig beendet. 9 Premieren wurden abgesagt. Eigentlich hätten schon jetzt die Proben demnächst beginnen sollen für die nächste Spielzeit. Ja, Michael Bürgerding, Intendant des Theater Bremen, Spielplan zusammenstellen ist ja überhaupt eine aufwendige Puzzlearbeit, alles zu verzahnen, künstlerisch Personal, Probezeiten, Räume und umso mehr natürlich, wenn man überhaupt nicht weiß, für wann man planen soll. In Ihrem April-Editorial auf der Theater-Webseite zitieren Sie Brechts Ballade aus der Drei-Groschen-Oper von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Da heißt es, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun Sie beide nicht. Wie sieht denn Ihr erster oder zweiter Plan aus oder sind Sie vielleicht schon beim dritten und vierten für die neue Spielzeit?
Na, wir sind, glaube ich, beim dritten. Wir haben mal damit optimistisch gerechnet, dass wir im Mai vielleicht schon wieder den Betrieb aufnehmen können und dachten, wie so viele auch, dass diese Epidemie innerhalb von 2 Monaten in den Griff zu kriegen ist oder so, dass man wieder Theater machen kann. Dann hat sich schnell gezeigt, dass dem nicht so ist. Dann haben wir mal für den Juni geplant und jetzt planen wir aktuell für den September. Und jetzt haben wir entwickelt eigentlich die letzten Tage ganz bewusst im September Produktionen, von denen wir wissen, dass wir sie auf jeden Fall machen werden. Weil wir haben ja fast ganz fertige Produktionen wie die Verdi-Oper Falstaff, die haben wir abgebrochen am Tag der Generalprobe, also abends wäre die Generalprobe gewesen.
Und 15. März sollte Premiere
ja,
sein.
Ja, ne? Genau. Mhm. Und wir haben eine Heilige Johanna der Schlachthöfe, die wir 3 Wochen vor der Premiere unterbrechen mussten, die werden wir versuchen im Herbst zu machen.
Wird das der Saisonstart sein? Werden die jeweils
ja, wir werden,
die Saison eröffnen?
Der jetzige Stand ist, dass wir beginnen.
Falsche Frage.
Nee, total richtige Frage. Also im Grunde haben wir 4 große Premieren in Aussicht, die wir spielen könnten im September und spielen wollen. Das wäre eine ist ein lang gehegter Wunsch von mir, eine Wiederaufnahme einer Produktion, die 7 Jahre alt ist. Und das ist Wojciech von Tom Waits, dieses Musical. Wojciech ist Abiturstoff in der nächsten Spielzeit. Und da lag es nur einmal zu überprüfen, ob wir das nicht wieder machen können.
Mit und Simon Sigga und Anne-Maike Bagger.
Ja, mit einem wunderbaren Paar in der zentralen Rolle. Und wir haben fast das komplette Ensemble noch beisammen. Ja. Also das ist schon auch schon ein schönes Zeichen, dass so Leute so lange zusammen sind, alle jetzt ein bisschen älter geworden.
Herr Bürgerding steht für Kontinuität.
Ja, und das tue ich wirklich gerne, weil das im Theater ja manchmal doch ein bisschen schnell alles geht, die Wechsel und Entscheidungen. Und wir sind ein Haus, ein Ensemble, was seit 7 Jahren so zusammengewachsen ist, wie es ist. Wojciech wäre dann die Öffnung, dann käme die Heilige Johanna der Schlachthöfe, also immer von Wochenende zu Wochenende, dann käme Falstaff. Und dann kommt, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht angekündigt gehabt, ein John Lennon-Abend von Joël Gamzou für Orchester und Band, Sänger und Schauspieler. Imagine ist der Titel und den planen wir für Anfang Oktober. Das ist der Stand der Dinge im großen Haus. Im kleinen Haus gibt es, also wir, vielleicht muss man einfach mal die Verluste oder die Dinge, die wir jetzt gerade wirklich langfristig verschoben haben. Wir hätten ja schon
aus dieser Spielzeit
Jenufa von Janacek, das verschieben wir auf Eröffnung der übernächsten Spielzeit. Das ist ein glücklicher Zufall, weil Joël Gamzou und Armin Petras da sowieso ich mit den beiden eine Vereinbarung hatte. Da hätten wir eigentlich ein anderes Opernprojekt gemacht. Jetzt machen wir da Jenufa. Mhm. Wir haben gestern, das war eher sehr schmerzhaft, uns verabschiedet von einer Romanadaption, mit der ich mit Armin Petras schon sehr lange im Gespräch bin. Es gibt einen sehr, sehr bedeutenden, großen sowjetischen Roman von Wassily Grossmann, Leben und Schicksal, über den, praktisch die Schlacht um Stalingrad, eine jüdische Familiengeschichte, so Krieg und Frieden während des Zweiten Weltkriegs. Und das dachten wir, ist im Herbst eine Eröffnung, jetzt nach 75 Jahren Befreiung vom Faschismus, eine Koproduktion mit dem Belgrader Staatstheater, die wir da eingegangen sind. Das haben wir jetzt um anderthalb Jahre verschoben, weil kein Mensch weiß, ob die Belgrader nach Bremen kommen können zum Probieren. Und da wollten wir nicht einfach so alleine das Projekt so durchziehen.
Sie haben jetzt von langfristigen Verschiebungen gesprochen. Werden denn alle Inszenierungen, die geplant waren für diese Spielzeit, irgendwann nachgeholt?
Ja, das haben wir uns vorgenommen. Es gibt eine Produktion Elektra, damit hätten wir die nächste Spielzeit, hätten wir eigentlich eröffnet, Richard Strauss. Da haben wir so große Diskussionen gehabt mit dem Orchester, weil das ist ein Riesenwerk fürs Orchester. Der Abend selber ist gar nicht lang, anderthalb Stunden und so. Aber wie kriegen wir die vielen, vielen Musiker, Musikerinnen in den Orchestergraben, wo stehen die? Und das hätten wir aber nicht machen können. Und deswegen haben wir jetzt Elektra einfach verschoben. Es gibt noch eine Chance. Wir haben so ein Zeitfenster in der übernächsten Spielzeit, wo wir das eventuell machen könnten. Das hängt ab von der Regisseurin, weil die genau in dem Zeitpunkt eigentlich an der Komischen Oper in Berlin wäre. Da verschiebt sich aber auch alles. Also viele Regisseure, gerade im Musiktheater, sind ja über 2 Jahre ausgebucht. Und dann verschiebt sich der eine Dominostein, dann kommen die nächsten.
Abgesehen von dieser Verschiebung der Dominosteine durch äußere Zwänge, durch die Corona-Krise, bietet der Umgang mit Corona nicht auch inhaltlich vielleicht Anlass? Freiheiten werden stark eingeschränkt. Es entsteht ja gerade ein ganz neues Feld für Auseinandersetzung, für Ängste, für Reaktion. Manchmal hatte man beim Theater auch so den Eindruck, bei diesen immer gleichen gesellschaftlichen Debatten, dass etwas auf der Stelle trat. Jetzt gibt es wirklich eine völlig neue Realität. Wie sollte das Theater darauf reagieren?
Ja, die Frage stellen wir uns jetzt auch schon seit in der Dramaturgie und auch im Ensemble. Wir konferieren ja viel mit Zoom und sitzen vor unseren Monitoren und überlegen hin und her. Da gibt es unterschiedliche Haltungen. Eine große Gefahr der Corona-Krise ist ja, dass man andere wichtige Themen vergisst. Also, dass man an Klimawandel, der ja spürbar ist, aber wir neigen ja nicht dazu, den Klimaforschern zu glauben, während jedem Virologen sofort geglaubt wird, weil es einem so persönlich angreift und das andere ja eher eine Frage ist, des eines Zukunftsvertrages oder der Kinder und Enkel.
Ja, wenn die Zahlen täglich genannt werden würden, wäre das sicherlich auch ein anderer Umgang. Ja.
Genau, und genauso diese Frage, wir hatten ja eine Reihe gegen rechts oder nach den Rechten sehen, gerade was Sie eben beschrieben haben, oder nach den Attentaten, was passiert in dieser Gesellschaft am rechten Rand, das ist im Augenblick gar kein Thema mehr. Wir sind ja in einer Situation, wo wir wahnsinnig viel wissen über eine Situation, aber gar nicht genau wissen, was es eigentlich ist.
Der Blick in die Zukunft in Berlin, sollen ja im Mai schon wieder Museen öffnen und insgesamt wächst die Hoffnung auf so eine vorsichtige Wiederbelebung des stark gebeutelten Kulturbetriebs. Ulrich Kuhn, mit dem Sie ja auch jahrzehntelang zusammengearbeitet haben, der Bühnenvereinspräsident, der hat klare Perspektiven für Bühnen gefordert und gesagt, Kultur sei systemrelevant, müsse auch so behandelt werden. Was heißt das denn konkret?
Ja, ich glaube, wir werden tatsächlich, die Theaterhäuser werden so die letzten sein von den Kulturinstitutionen, die öffnen werden. Das liegt in der Natur der Sache. Und das weiß Uli auch, der hat ja auch selber gesagt, wir werden irgendwann in den Gärten, in den Parks Theater machen oder so. In der freien Luft erstmal, bevor man wieder in die Häuser betreten kann. Wir haben unser Haus mal durchkalkuliert und haben Abstandmessungen gemacht. Für die drei Spielstätten. Und wir kommen im großen Haus, wo wir normalerweise 800 Zuschauerplätze haben, kämen wir auf 106, die so den Ansprüchen des Robert-Koch-Instituts Genüge täten, mit den Abstandsregeln, ohne zu wissen, wie man das dann im Foyer durchhält, Schlangen bilden und wie man in die Sitzreihe kommt und wieder rauskommt, ohne einem anderen Menschen zu begegnen. Solange diese Bestimmungen gelten oder sinnvoll sind, sehe ich im Augenblick gar keine Rückkehr in diese Häuser.
Oder auch auf der Bühne, Maskentheater nur noch.
Ja, ich habe jetzt die Regisseure so in der Planung gefragt, könnt ihr euch vorstellen, mit den Auflagen zu probieren? Man muss ja keine Maske tragen, wenn man 1,50 Meter Abstand hat oder 2 Meter. Und die sagen, ja, das machen wir, also das können wir uns vorstellen. Also ein Teil von denen. Einige sagen, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Körperloses Theater, wie soll das gehen? Das sind natürlich auch Handschriften von den Regisseurinnen oder Regisseuren, wie man miteinander arbeitet. In der Oper ist das vielleicht viel einfacher. Es könnte sein, dass das dazu führt, dass es sehr viel frontal nach vorne gesungen wird und nicht mehr so interagiert wird. Es könnte auch ästhetisch ein Rückschritt sein. Aber es ist vorstellbar. Was im Augenblick sehr schwer vorstellbar ist, wie wir mit dem Publikum umgehen. Da sind wir eigentlich überhaupt nicht vergleichbar mit Museen. Ich bin total dafür, dass man Museen schnell wieder öffnet, weil das leuchtet mir überhaupt nicht ein, dass ein Museum geschlossen bleibt, während ein Kaufhaus aufmachen darf und so.
Ja, und beim Publikum ist es ja auch so, das Theater Bremen bemüht sich ja wirklich um junges Publikum, aber meistens sind es dann doch die älteren Semester, die ja vielleicht aus Vorsicht dann gar nicht.
Das kommt auch dazu, natürlich. Die Risikogruppen sind bei uns deutlich höher. Vielleicht stellt man aber auch fest, wenn man genauer testet und untersucht, dass man sich in Theatern nicht ansteckt, sondern dass man sich im Augenblick steckt, man sich in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, Altenheimen, in Flüchtlingseinrichtungen ein, also wo Menschen sehr dicht aufeinander hocken. Dass wir mittlerweile auch Umgangsformen entwickelt haben, dass wir wissen, wie wir atmen, wie wir husten, Hygieneregeln und so. Und dass ein Besuch eines Theaters nicht unbedingt mit großer Gefahr verbunden ist, wenn man ein bisschen aufpasst.
Michael Bürgerding, Intendant des Theater Bremen, wurde 1960 in Lohne im Oldenburger Land in Niedersachsen geboren. Ja, machen Sie uns doch mal bitte mit den Highlights von Lohne vertraut.
Oh, damals war das ja eher ein Ort, wo man als junger Mensch irgendwie froh war, weggehen zu dürfen. Also ich bin ja gleich nach dem Abitur weggegangen zum Studieren und danach Zivildienst machen und dann wieder studieren. Das war mal ein ganz, ganz armes Land, Südoldenburg, also eine der ärmsten Regionen Deutschlands und ist jetzt eine der reichsten und potentesten Regionen Deutschlands geworden durch den katholischen Mittelstand. Das ist schon eine erstaunliche Geschichte. Also da ist die Welt wirklich noch in Ordnung, finanziell in Ordnung. Und es war ja mal ein sehr, sehr konservativer Landkreis mit den höchsten CDU-Zahlen in ganz Deutschland. Und da ist man so als junger Gymnasiast, war man da nicht immer ganz glücklich.
Katholisch geprägt, welche Rolle hat das in Ihrer Kindheit, Jugend gespielt?
Ein katholischer Haushalt. Bei uns wurde gebetet zu Tisch und wird es immer noch bei meiner Mutter. Und ich hatte relativ viel Kontakte in der Kirche, so katholische Jugendarbeit gemacht und einen Religionsleistungskurs. Das ist vielleicht für einen Theatermenschen auch sehr ungewöhnlich. Ich hatte zwei Leistungskurse, Mathematik und Religion. Das ist ganz gut für einen Theaterintendanten am Ende.
Nein. Mit dem Rechnen sich auskennen ist sicherlich kein Fehler.
Das ist ganz gut,
und die großen Themen, die früher die Religion besetzt hat.
Genau, Theater hat, glaube ich, viele. Also ich glaube, es gibt eine Affinität zwischen dem Katholizismus und dem Theater. Also da ist der Protestanten sind da, glaube ich, nicht so affiziert wie Katholiken.
Welche Rolle hat denn Kultur oder vielleicht sogar Theater in Ihrem Elternhaus gespielt?
Ja, mein Vater war ein begeisterter Sänger. Also er war ein Kaufmann und sang im Kirchenchor und zu Hause hörte er Opernarien. So ein Theater eigentlich, ich habe an der Schule Theater gemacht, eher verunglückt, in Schultheatervorstellungen mitgespielt, nicht besonders begabt. Und damals wollte ich eigentlich Journalist werden. Also so habe ich angefangen. Also wir hatten eine Schülerzeitung und das war so der Traum, irgendwie schreiben und Journalist werden.
Welches Medium?
Schreiben.
Print,
genau.
Nach Lohne konnten Sie es kaum erwarten, nach der Schule dann Lohne zu verlassen. Und die nächste Station war?
Göttingen. Also ich wäre eigentlich damals gerne nach Bremen gegangen. Ich hatte mich in Bremen beworben an die Uni und bin dort aber nicht genommen worden. Und dann habe ich in Göttingen studiert. Und ich war lange in Göttingen, weil ich habe angefangen zu studieren. Ich war damals nicht anerkannt als Kriegsdienstverweigerer und bin erst in der dritten Runde anerkannt worden. Habe dann mein Studium unterbrochen und dann 2 Jahre in
Ja, das war noch richtig
Göttingen.
Lang.
Damals. Das war richtig lang. Ja, es waren irgendwie 20 Monate mussten wir, glaube ich.
Was haben Sie da gemacht?
Ich habe in einer Werkstatt für Behinderte gearbeitet und psychisch Kranke. Also es war so ein Modellprojekt da in Göttingen. Das war für mich eine tolle Zeit. Also tolle Anregung und auch ein interessantes Leben, weil ich wohnte in einer WG. Die anderen drei studierten weiter und praktizierten noch weiter ihr nächtliches Ausgeleben, was man als Student so macht. Und ich musste halt morgens um 7 da anfangen.
Wenn die anderen nach Hause kamen. Germanistik, Philosophie, Soziologie, da haben Sie dann nahtlos wieder angeschlossen oder gab es?
Soziologie war eigentlich der Schwerpunkt, muss man sagen. Also so in dem Philosophie wirklich nur am Rande. Und Germanistik und da in der Germanistik auch eher Autoren, die so mit einem Bezug. Also Walter Benjamin war mal zum Beispiel mein Abschlussthema, so an der Schnittstelle zwischen Literatur und Soziologie.
Und wie sind Sie mit dem Theater in Berührung gekommen?
Also Zufälle, Glück. Ich bin gefragt worden. Ich hatte meine Abschlussarbeit über Benjamin geschrieben und wollte über Heiner Müller und Walter Benjamin promovieren. Und dann kannte ich zufällig, weil eine Freundin von mir Musikerin am Jungen Theater war, kannte ich ein paar Kollegen und dann haben die mich, weil die planten ein Heiner-Müller-Projekt, dann haben sie mich gefragt, ob ich da nicht dazukommen könnte als Dramaturg und so habe ich meine erste Produktionsdramaturgie gemacht, gar nicht wissend, was ein Dramaturg eigentlich ist. Dann folgte eine zweite Arbeit, weil das mit dem Regisseur so toll war, mit dem zu arbeiten und dann gab es einen Intendantenwechsel Da kam ein neuer Intendant, da kam Otto Schnelling, wurde Intendant am Jungen Theater. Und dessen eigentlich gedachte Dramaturgin, die er mitbringen wollte, wurde schwanger. Und dann haben die Kollegen vom Jungen Theater gesagt, da gibt es doch den Burger-Ding. Und dann hat er mich gefragt und dann bin ich Dramaturg am Jungen Theater geworden. Und dachte damals immer auf Zeit und gehe dann wieder zurück an die Uni, weil ich wollte schon damals kein Journalist mehr werden, sondern ich wollte eigentlich gerne Wissenschaftler werden, Literaturwissenschaftler oder Soziologe. Ja, und dann kam Ulrich Kuhans ins Spiel tatsächlich, weil Otto Schnelling arbeitete immer bei Uli Kuhan in Konstanz am Theater und dann war Uli bei uns im Theater und dann suchte er einen Dramaturgen für Hannover, er wurde Intendant in Hannover.
Im Staatstheater Hannover.
Hannover und so bin ich dann mit Ulrich Kuhan dann, und war 1993 dann nach 13 Jahren Göttingen dann nach Hannover aufgebrochen.
Und danach sind Sie ihm nochmal gefolgt.
Ja, da sind Hamburg. Wir zusammen praktisch. Mhm. Wir haben 7 Jahre Theater in Hannover gemacht. Ziemlich erfolgreiches und spannendes Theater da. Und dann hat Uli Kuhan sich beworben fürs Thalia-Theater. Und dann bin ich als Chefdramaturg mitgegangen nach Hamburg ins Thalia-Theater.
3 sehr unterschiedliche Bühnen haben Sie kennengelernt.
Ja.
Was ist Ihnen vielleicht besonders als prägend in Erinnerung geblieben? Also Sie waren ja schon in den 80er Jahren am Jugendtheater ja. Göttingen, da war ja noch Aufklärung und Widerstand, so die Mission des Theaters. Ja. Damals hat Sie das sehr geprägt?
Oder? Das war schon prägend. Also die 80er Jahre so als Student und am Theater arbeiten, das waren schon sehr politische Jahre. Und im Grunde zehre ich da immer noch von diesen Jahren, auch von den ersten literarischen Entdeckungen, die man dort gemacht hat oder Autoren, die wichtig waren und so. Und das hat man so mitgenommen dann nach Hannover. In Hannover waren wir ja auch noch ein sehr junges Team. Also wir waren 4 Dramaturgen und wie wir anfingen, waren wir 33. Also wir waren schon für ein großes Staatstheater eine sehr, sehr junge Truppe zusammen, also auch im Ensemble. Und ich war 40, als ich ans Thalia-Theater kam. Also da ist man dann auch schon in einer anderen Lebensphase wieder. Und trotzdem war das ein großer Bruch am Thalia-Theater. Damals war es nach 15 Jahren Jürgen Flimm. Kamen wir mit Andreas Kriegenburg und Stefan Kimmich und Armin Petras nach Hamburg. Das erste Jahr, also da waren schon die Freunde des Thalia-Theaters, die sagten schon, so lange halten sie das aber nicht durch mit ihren Regisseuren. Und dann haben wir es aber sehr, sehr gut durchgehalten und hatten dann einfach auch ja, Glück. Oder es war schon sehr, sehr wichtig, dass wir innerhalb der zweiten Spielzeit mit 2 Arbeiten zum Berliner Theatertreffen eingeladen waren. Mit Armin Petras, mit Michael Thalheimer und noch ein paar folgten. Und nach 3-4 Jahren in Hamburg war Ulrich Kuhan schon da ein sehr durchgesetzter Intendant und die Regisseure, die dort arbeiteten.
2005 wurden Sie dann Gründungsdirektor der Theaterakademie Hamburg, wo Schauspiel und Regie der Hochschule für Musik und Theater Hamburg ja unter einem Dach zusammengefasst ist. Sie hatten auch schon vorher Lehraufträge in Hannover, in Leipzig. Inwieweit kann man künstlerische Berufe aber überhaupt vermitteln oder studieren?
Ja, das ist schon eine offene Frage. Also erstens hat mir das immer viel Spaß gemacht, also zu unterrichten oder beziehungsweise im Gespräch, im Austausch zu sein mit jungen Menschen. Das habe ich in Hannover per Zufall, bin ich gefragt worden, dann im germanistischen Seminar so über Theaterseminare zu geben. Und in Hamburg habe ich gleich von Anfang an Lehraufträge dort gehabt, eben bei den Regiestudenten, Theatergeschichte gemacht und Dramenanalyse. Und das hat mir einfach so großen Spaß gemacht. Das waren getrennte Studiengänge. Also die Regiestudenten und die Schauspielstudenten waren an getrennten Orten und die zusammenzuführen. Und ich dachte, das ist für dich, jetzt kommst du nochmal zurück, was du immer werden wolltest, Professor. So. Und dann waren das dann 7 Jahre an der Akademie. Und ich glaube, wir haben da so ein paar sehr, sehr erfolgreiche junge Menschen ausbilden können. Also Jette Steckel ist eine Absolventin, also so die so in den großen Häusern, Christopher Rüping so, und bei uns am Haus Felix Rothenhäusler. Ich bin ja mit Studenten gekommen
genau,
nach Bremen.
Einige kennen wir, Nina Mackenklotz ist ja auch manchmal dabei.
Genau, genau. Das ist so. Und auch Schauspieler aus der Ausbildung in Hamburg. Wie man das unterrichten kann, das ist so eine offene Frage. Also es war immer so, es gab immer die Berliner und die Hamburger Schule. Das war so die Ernst-Busch-Schule, die so sehr streng organisiert war und sehr genau wusste, wie das geht. Das Handwerk des Schauspielers und das Handwerk des Regisseurs. Und lange Jahre verschlafen hat, dass es neben dem psychologischen Realismus halt auch noch ganz andere Formen von Theater gibt. Postmodernes Theater, einfach all das, was es jetzt seit 25 Jahren gibt. Und wir haben in Hamburg da sehr schnell so Tür und Tor geöffnet, auch für neue Handschriften. Und ich konnte immer Kollegen aus der Praxis, Regisseurinnen oder Regisseure einladen, auf Workshop-Basis zu arbeiten. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Unser Gast Michael Bürgerding ist seit 2012 Intendant des Theater Bremen, das er in dieser Zeit von Schulden befreit hat, auch künstlerisch neu aufgestellt hat. Vielseitig, experimentierfreudig, frisch, intellektuell. Ja, künstlerisch auffallen, aber finanziell brav bleiben. Wie gehen Sie mit diesem doppelten Druck um?
Ja, erstmal Dankeschön für die Beschreibung. Also so lasse ich unser Theater gerne beschreiben. Ja, es ist ja immer eine Frage, ob mehr Geld auch immer gleich das bessere Theater ist. Es ist ja nicht so, dass wir da bettelarm sind. Wir sind im Verhältnis, in Relation zu Häusern wie Hannover oder Stuttgart sind wir bettelarm. Aber an sich, wir bringen jedes Jahr 6 große Opernproduktionen raus, die wir machen können. Und die Bühnenbilder, da gibt es auch ein Etat für, um schöne Dinge tun zu können.
Sie haben sich eben bedankt für meine Beschreibung des Theater Bremen. Es gibt auch kritische Stimmen, vor allem auch immer eine Stimme aus der Kulturpolitik. Zuschauer würden sich abwenden vom Theater Bremen, sei zu modern, zu verkopft, zu wenig unterhaltend. Was antworten Sie?
Also ich denke, wir machen Theater auf Augenhöhe mit unserem Publikum. Also die Zahlen sprechen deutlich für uns. Also wir sind ja in einer Situation gekommen, wo das Theater in einer großen Krise war und haben die Zahlen sehr stabilisieren können. Das ist jetzt wirklich ein bisschen tragisch in dieser Spielzeit. Sie war wirklich zum Moment des Abbruchs so die erfolgreichste in meinen Jahren, 7 Jahren. Aber sie war auch einnahmedingend die erfolgreichste der letzten 10 Jahre, weit über 10 Jahre. Weil wir einfach ein paar sehr schöne Inszenierungen hatten, die sehr gut besucht waren. Das kann man ja auch nicht jedes Jahr steigern. Das pendelt sich ja oft dann auch mal so ein. Ich glaube tatsächlich in der Oper, das ist ein schwieriges Terrain geworden. Aber nicht nur bei uns, sondern da hat sich so ein Publikum wie so auseinanderdividiert. Also man erzählt mit großen Augen von den Superstars im Opernbetrieb, fährt auch gerne am Wochenende mal in eine europäische Metropole, um dort in die Oper zu gehen und vergisst dabei, dass es auch in Bremen ein Opernhaus hat, was eine eigene Handschrift hat und eine Innovation hat. Wir kämpfen da und halten da irgendwie ganz gut mit. Um das Musiktheater und die Oper kann man sich bisweilen Sorgen machen, wenn man es so wie wir sehr ernst nimmt und eben nicht, wie viele Städte das ja mittlerweile machen, die machen ja nur noch 3 Operninszenierungen und 2 Musical und eine Operette. So, und den Vorwurf, dass wir dann da vielleicht zu ernsthaft und zu unterhaltsam sind, den muss ich mir dann gefallen lassen.
Ihnen ist es ja vor allen Dingen auch gelungen, im Schauspiel die Zuschauerzahlen zu steigern, was auch damit zusammenhängt, dass das große Haus öfters bespielt wird als früher. Wenn Sie auf die fast 8 Jahre zurückblicken, welche Produktionen haben denn vielleicht besonders gut funktioniert?
Am Augenblick würde ich sagen, der überraschendste Erfolg war eigentlich die Produktion Vögel von Alice Sandweig. War ein unbekanntes Stück, ein unbekannter Autor, ein sehr ernstes Thema, Auseinandersetzung Palästina und Israelis mit einer deutsch-jüdischen Geschichte, das zusammengepackt in einem Theaterabend, den wir nur vor ausverkauftem Haus gespielt haben,
bis in dieser
Spielzeit. Ne? Also erstens ist es die Regisseurin Alice Sandweig, die sich jetzt so durchgesetzt hat beim Publikum auch. Dann ist es halt das Ensemble, das mit ihr so gewachsen ist. Dann auch so eine Entdeckung, wie jetzt Emil Borges als junger Spieler in dem Stück, den wir von der Schauspielschule geholt haben. Und das war jetzt wirklich sehr überraschend und auch bewegend. Man muss auch wirklich sagen, also auch der Applaus der Zuschauer, Zuschauerinnen, das erlebt man selten. Ja, wenn ich eines nenne, da würde ich jetzt gerade Vögel sagen.
Sie bemühen sich ja auch wirklich, hatten wir schon gesagt, junges Publikum, auch Publikum aus anderen Milieus ins Haus zu holen. Trotzdem, wenn man sich umsieht, dann sieht man das treue Publikum, das sind doch die Älteren, die Jüngeren sind schwer zu erreichen. Woran liegt das?
Also die Jüngeren haben auch eine ganze Reihe von Angeboten, die sie alle machen können. Also man hat vor 20 Jahren Theater gemacht und da gab es halt noch kein Netflix, da gab es noch nicht die virtuellen Welten und all das. Wir haben durchaus sehr viele junge Menschen im Theater, im Kinder- und Jugendtheaterbereich. Von denen bleiben auch viele da, aber es gibt dann so den Bruch, wenn beide berufstätig sind, Kinder kommen dazu, da bricht ein großer Zuschaueranteil weg. Die kommen dann wieder, wenn die Kinder aus dem Haus sind und gehen dann nicht nur ins Schauspiel, sondern auch in die Oper. Also das kann man ziemlich genau verfolgen. Dann ist der Frauenanteil um vieles höher als der Männeranteil. Also das sind alles Dinge, die an allen Theatern im Grunde gleich sind. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied, dass die Alten von heute nicht die Alten von vor 20 Jahren sind. Das macht im Kopf ganz, ganz was anderes aus und macht auch in der Rezeption was anderes. Und das war eine heilsame Erfahrung am Thalia Theater. Da hatten wir Abonnentenstämme, Samstagnachmittagsvorstellungen gibt es ja am Thalia. Da war das Durchschnittsalter, 70, 80. Und die hatten einfach alles gesehen. Die hatten alle Inszenierungen.
Die waren nicht mehr zu schockieren.
Die waren überhaupt nicht mehr zu schockieren, durch nichts und gar nichts.
Sie sind ja 2012 mit einem neuen Team angetreten. Dann hat es natürlich seitdem auch personelle Wechsel gegeben. Benedikt von Peter, Benjamin von Blomberg beispielsweise, die sind ja relativ schnell wieder weggegangen. Das war ein Karrieresprungbrett auch Bremen für die beiden. Zurzeit sind fast alle leitenden Positionen mit Frauen besetzt. Leitende Dramaturgie, Musik, Schauspiel, leitende Regisseurin, Tanzsparte, Junges Theater, ja, Pressestelle. Stimmt, ja. Ja, wie fühlen Sie sich denn umgeben von so viel Frauenpower?
Gut, sehr gut. Das war jetzt kein Programm, aber es hat sich so ergeben. Also es wird auch jetzt einen Wechsel geben. Simone Stehr verlässt uns, es kommt ein neuer Dramaturg, da kommt ein Mann für eine Frau. Das ist dann kein Rollback oder so. Das ergibt sich dann manchmal. Ja, außerdem, Fairalbe muss man ja sagen, der Geschäftsführer ist ein Mann und der Intendant ist ein Mann. Also so ganz in Ordnung ist dann auch nicht mit der Geschlechtergerechtigkeit. Wobei ich immer sagen würde, Sie haben am Anfang gesagt, der mächtigste Mann am Theater.
Also die mächtigste Person.
Die mächtigste gesagt. Person am Theater. Mhm. Ja, das stimmt aber auch nur bedingt, weil man ja so von so vielen Kontexten und Gesprächspartnern abhängig ist, in der Kommunikation ist. Ich glaube schon, dass wir sehr kollektiv das zusammen das Haus leiten.
Andere gehen in ihrer Freizeit ins Theater. Was machen Sie, wenn Sie mal nicht im Theater sind?
Ich lese gerne und versuche Sport zu machen.
Was für Sport?
Ich habe jetzt seit anderthalb Jahren, und das ist tatsächlich wirklich heilsam, jetzt gerade Yoga.
Also wir in der Yogaschule oder zu Hause rollen Sie die Matte aus?
Ich rolle tatsächlich jeden Morgen die Matte aus so, und versuche mich, bei mir ist das glaube ich eher behutsames Turnen als Yoga, weil ich immer zwischendurch dann immer über 1000 Sachen nachdenke, die man beim Yoga ja eigentlich nicht nachdenken sollte. Und ich habe gerudert. Da hat aber einfach die Zeit nicht mehr gereicht. Also hier auf der Weser habe ich angefangen, Weser, ja. angefangen zu rudern, bin dann eben nicht so richtig weitergekommen und dann habe ich gemerkt, die Zeit frisst einen halt auf, weil da jeder so eine Stunde rudern muss man halt 3 Stunden Zeit mitbringen. Und jetzt steht ein Rudergerät zu Hause in meinem Arbeitszimmer und da quäle ich mich manchmal ein bisschen.
Momentan ist unser Leben ja sehr beschränkt. Was würden Sie als erstes machen, wenn die ganzen Beschränkungen wieder wegfallen?
Ja, das habe ich mich jetzt ein paar Mal gefragt, also auch wegen so Urlaubsplanung im Sommer und auch jetzt, wie die Läden aufgemacht haben. Ich persönlich habe im Augenblick überhaupt gar kein Bedürfnis, irgendwas zu kaufen. Gehe wahnsinnig gern spazieren, das machen wir beide, Lisa und ich zusammen. Viele Kilometer sind wir jetzt in den letzten Tagen. Lisa. Ja, meine Frau. Sind wir viele Kilometer gelaufen und bei dem schönen Wetter jetzt und Bremen ist so toll hier drumherum und selbst mit dem Wegfahren, also ich erlebe das gar nicht so als Verlust. Also wird bestimmt kommen demnächst, wenn einem dann die Decke vollkommen auf den Kopf fällt. Aber im Augenblick ist das nicht so.
Ja, insofern sind wir wieder gelandet beim Anlass und Anfang unseres Gesprächs Corona. Das bringt uns ja grundsätzlich auch so ein bisschen ins Grübeln. Haben Sie denn schon persönlich einen Schluss gezogen oder vielleicht Ihre Haltung zum Leben verändert, überdacht?
Was vermisst man eigentlich? Das sind so die Fragen. Ne? Und das ist, glaube ich, sicherlich der Kontakt zu Menschen, auch der körperliche Kontakt zu Menschen, das wird eine große Umstellung werden, wenn man sich nicht mehr in den Arm nehmen darf. Theater ist ja ganz extrem so. Und ändern, ja klar, die Diskussion klimamäßig und ernährungsmäßig und Fleisch essen, kein Fleisch essen, die haben wir aber auch schon vorher geführt. Also wenn man Kinder hat, dann führt man diese Diskussion und ändert sein Leben auch begrenzt und stellt fest, dass es ganz gut geht.
Insofern blicken wir optimistisch in die Zukunft. Michael Bürgerding, der Intendant des Theater Bremen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Gesprächszeit hier auf Bremen 2. Alles Gute für Sie in diesen Zeiten.
Vielen Dank.
Mein Name ist Christine Gorni. Auf Wiederhören.
Bremen 2 – Gesprächszeit.